Bruder-Tochter True Crime Podcast.
Es ist der 18. August 1993. Zwei Fischkutter befinden sich etwa 85 Seemeilen westlich der dänischen Stadt Esbjerg auf der Nordsee. Die Fischer auf den kleinen Booten namens Tannesbugt und Normarkt wundern sich über das riesige Containerschiff, welches verlassen hier auf ruhiger See völlig geräuschlos treibt. Ohne Captain, ohne Mannschaft, ohne Besatzung. Keiner reagiert und als man dort an Bord geht, findet man viel Blut, Haut- und Haarspuren, Spuren von brutaler Gewalt und Brandstiftung. Auf dem Bug des Geisterschiffs prangen 6 große Buchstaben. B-E-R-B-E-L. Bärbel. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Sächsisch, dem Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast mit wahren Verbrechen und Kriminalfällen aus der ganzen Welt. Ich bin Rose.
Und ich bin Kathi.
Und nun wünschen wir euch viel Spannung und Spaß bei unserer neuen Folge Das Geisterschiff Bärbel.
Hallo Rose.
Hallo Mama.
Na, wie geht's dir?
Gut. Wie immer.
Wir haben uns ja lange nicht gesehen.
Ja.
Oder? Wann war denn jetzt unser letzter Fall? Hm. Ja, wir haben ein bisschen überzogen wieder.
Ja, ist ein bisschen schwierig gerade.
Ja, finde ich auch. Ist ein Termin jagt den anderen.
Ja. Vor allem sind ja jetzt auch gleich Ferien.
Ja, und ihr wart ja im Landheim. Da war der auch nicht da. Und
ja,
war cool.
Klassenfahrt,
genau.
Ja, kann man nicht drüber streiten.
Stübsessen war ja so mistig.
Ja.
Ich glaube, das hat man schon. Genau, und ja, jetzt fangen ja bald die Sommerferien an in Sachsen. Und dann werden wir auch erstmal ein bisschen Pause machen.
Genau, wir fahren nämlich in den Urlaub.
Ja.
Wo fahren wir hin?
Nach Italien natürlich wieder.
Yay.
Endlich, nach gefühlt drei
schön
Jahren.
Dort.
Wir fahren immer nach Italien und immer an denselben Ort.
Und deswegen wollen wir erstmal eine kleine Sommerpause einlegen.
Genau. Ich denke mal, aber ihr anderen seid ja auch alle im Urlaub.
Genau, das wird gar nicht auffallen.
Urlaub. Genau, und sobald dann die Temperaturen ja ein bisschen sinken, sind wir dann auch wieder am Start und sind wieder aus dem Urlaub da. Und dann geht's weiter.
Genau.
Und deswegen dachte ich, es ist ja diesmal mein Fall.
Ja.
Und du hast ja gar nichts davon gewusst, oder?
Nee, wirklich gar nichts.
Ich wollte nämlich unbedingt mal aufs Wasser.
Gut bei diesen Temperaturen.
Deswegen habe ich auch einen Fall gefunden oder rausgesucht. Von denen hatte ich noch gar nichts gehört. Aber ich fand den irgendwie sehr, sehr skurril und irgendwie...
Ganz ehrlich, irgendwas blinkt da bei mir auf.
Was?
Ja, bei Geisterschiff. Nein, alles gut.
Bei dem Namen?
Nein, bei dem Namen nicht. Sondern bei dem Geisterschiff.
Naja, weißt du ja, was ein Geisterschiff ist?
Ja, halt ein Schiff, das einfach auf dem Meer rumtreibt. Und ich glaube auch, ich weiß woher, nämlich von Geschichten aus dem Altbau.
Ja.
Die haben da schon mal eine Geschichte drüber gemacht.
Ja.
Ich weiß aber wirklich gar nichts mehr. Also das war bestimmt noch nicht der Fall oder so.
Nee, es gibt
und wenn
es
der ist, dann wäre ich...
Es gibt ja auch, das haben wir auch mal beim anderen Podcast gehört. Ich weiß aber leider nicht, das hatte so einen anderen, ein bisschen leicht französischen Namen, glaube ich.
Ja, genau. Ich glaube, darüber ging...
Oder Bounty? Nee, Bounty. Würde ich was zu wissen.
Ich glaube, genau da, also über dieses andere, über dieses Französische ging das nämlich. Ja, und wenn es das ist, dann werde ich es wahrscheinlich eh nicht mitbekommen, weil Geschichten aus dem Altbau formen ja eh immer die Geschichten ein bisschen um.
Man weiß, das ist es auf jeden Fall nicht.
Nein.
Kannst du schon mal wissen. Weil ich höre ja auch alle, und zwar gibt es ja auch das Geisterschiff, die Mary Celeste.
Ja, genau das war die.
Da verschwindet nämlich die Crew ohne jede Spur.
Genau, und da war doch dann so ein Tagebuch, ne?
Aber das Schiff heißt ja Bärbel. Ich war heute übrigens wieder wählen. Wieder, weil zweiter Wahlgang. Bei uns ist nämlich gerade Bürgermeisterwahl.
Ja.
In Dresden ist auch zweiter Wahlgang. Und zwar aber erst nächsten Sonntag. Und ja, es waren dann nur noch 2 Kandidaten. Wir werden sehen, wer gewinnt. So, wollen wir loslegen?
Auf jeden Fall. Fang mal an.
Na dann, ab auf die Nordsee. Der 50-jährige Kapitän Heinrich Telgmann ist stolz auf sein Schiff. Sein Schiff, welches er auf Bärbel nach dem Namen seiner Ehefrau getauft hat. In großen weißen Buchstaben steht ihr Name am Bug des großen Containerschiffes. Heinrich Telgmann ist Kapitän eines von weltweit knapp 5200 Containerschiffen, die rund um den Globus unterwegs sind, um Güter über den Seeweg zu befördern. Insgesamt sind übrigens über 50.000 Handelsschiffe auf den Weltmeeren unterwegs. Ganze 90% des Welthandels findet heute auf dem Seeweg statt. Auch innerhalb Europas werden 40% der Güter allein nur mit Schiffen transportiert. Ganz schön krass, oder?
Ja, vor allem, wenn man dann auch hört, so was so, also diese ganzen aus China und so, die kommen ja auch alle mit dem Schiff und da gibt es ja verdammt viele.
Und wenn du dann hier bei Amazon bestellst?
Genau, da wirst du nie wissen, wo die vorher waren.
Oh Gott. Heinrichs Schiff Bärbel ist ein deutsches Schiff und vom Schiffstyp her ein Küstenmotorschiff. Es wurde 1986 vom niederländischen Schiffsbauunternehmen Schiepswerf Damen Gorinchem.
Super Aussprache. 1A.
Also wer jetzt niederländisch kann, kann mir gerne nachschicken, wie das ausgesprochen wird. Schiepswerf Damen Gorinchem. In der niederländischen Gemeinde Gorkum auf Kiel gelegt. Was so viel heißt, dass mit dem Bau des Schiffes begonnen wurde. Also wenn es auf Kiel gelegt wird sozusagen, beginnt man mit dem Bau des Schiffes. Erst nach 3 Jahren, also 1989, wurde Bärbel dann fertiggestellt und ausgeliefert. Reeder und somit Eigentümer des Schiffes wurde Heinrich und benannte es nach seiner Ehefrau Bärbel. Wahrscheinlich dann Bärbel Telgmann.
Aber der hat das jetzt nur gemacht, weil sie ihn liebt. Also nicht, weil die jetzt gestorben ist, oder?
Nee. Pass mal auf, ich habe nämlich danach geschaut, ne? Es ist nämlich so, dass die Schiffe oft weibliche Namen haben.
Aha. Mhm.
Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und eine Erklärung wäre vielleicht, dass die Schiffe wurden ja früher von männlichen Kapitänen kommandiert und von männlichen Matrosen gelenkt, ne? Also Frauen in der Crew gab es halt selten oder eigentlich gar nicht und galten irgendwie als die galten nicht als Glücksbringer, sondern die galten eher als Unglücksbringer. Der Kapitän und die Matrosen waren dann über Monate auf See und mit dem Schiff ja irgendwie quasi verheiratet, weißt du?
Ja.
Also war es ja daher naheliegend, einen weiblichen Namen zu verwenden. Aber es kann auch religiöse Gründe haben. Die ersten Schiffe der sogenannten christlichen Seefahrt wurden nach weiblichen Schutzpatronen benannt, welche die Schiffe vor Katastrophen schützen sollten. Das änderte sich aber recht schnell und richtig zu erklären war es irgendwie nie. In der deutschen Marine wurde beispielsweise die Bismarck, das war ja ein Mann, ne, mit die betitelt. Und als einziges Schiff sagte man zu dem Schlachtkreuzer Scheer zum Beispiel der Scheer. Aber eine richtige Erklärung habe ich dazu auch nicht gefunden, warum das einmal die oder der.
Ja, weiß man wahrscheinlich auch gar nicht so.
Aber ich habe auch oft gelesen, dass der Artikel trotz eines männlichen Namens einen weiblichen Artikel eben hatte. Und vielleicht sind ja die Gründe dafür, dass die Schiffe in der englischen Seefahrt seit Jahrhunderten als weiblich angesehen wurden.
Ja.
Und durch Kaiser Wilhelm II. Wurde dieser englische Brauch dann auch in Deutschland übernommen. Das war gegen 1888. Genau. So, doch kommen wir wieder mal zurück zu unserer Geschichte und zu Bärbel, oder?
Ja.
Es ist Spätsommer 1993. Genau genommen der 10. August 1993. Bärbel gleitet ruhig durch das Gewässer der Nordsee. Das große Containerschiff hat noch einiges an Strecke zurückzulegen. In den nächsten Tagen möchte der Kapitän Heinrich und seine Crew am Ziel ankommen. Das von Merpal und Meyer befrachtete Schiff, das ist übrigens ein Unternehmen, also sozusagen was das Schiff beauftragt hat, befindet sich mit einer Ladung Raps auf dem Weg von London nach Rostock. Wisst ihr, wo das alles liegt, oder? Geografisch gesehen.
Ja, also die Länder weiß ich, wo das in den Ländern liegt, keine Ahnung.
Rostock, weißt du, gehört zu Deutschland.
Ja, ja, das weiß ich. Das, so gut bin ich auch noch. Der Rest dann eher nicht so.
So, Bärbel hat einen Viertakt-Dieselmotor mit einer Maschinenleistung von 816 PS und somit eine Höchstgeschwindigkeit von 21 Kilometer pro Stunde.
Und Knoten?
Was ist das in Knoten umgerechnet?
11,34 Knoten.
Siehst du? Mit einer Länge von fast 90 Metern und einer Breite von 12,5 Metern hat sie eine Seitenhöhe von 4,45 Metern. Also ein riesiges Schiff, welches insgesamt 3 Decks hatte. Und mit einer Ladenfläche von über 60 Meter eine große Menge an Gütern transportieren kann. Hier übrigens mal ein Bild von Bärbel.
Da sind jetzt keine Container drauf, oder?
Das ist jetzt gerade ohne Container, genau. Aber genau. Siehst du vorne den Namen? Cool, oder?
Ja.
Bärbel.
Bärbel ist auch so richtig altmodisch.
Vielleicht kommt er wieder. Ich möchte mein nächstes Kind Bärbel nennen.
Oder Gudrun. Ist genau sein Name.
Oder Ursel. So. Die ganze Besatzung der Bärbel besteht aus insgesamt 6 Männern. Neben dem 50-jährigen Kapitän Heinrich Tägmann sind außerdem an Bord der Ingenieur und Maschinist Mikhail Mikhalov, der Matrose Wladislav Bogdan, Andrei Lapin, ebenfalls Matrose, Viktor Warenko, der erste Steuermann, und der Koch namens Anatoli Smoljak.
Gute Aussprache. Die klang jetzt nicht sehr deutsch, oder?
Nee, die sind alle russisch.
Russisch, okay.
Russischer Abstammung. Kapitän Heinrich Tägmann ist Deutscher, seine Crew und Besatzung stammt aus Russland. Die Arbeit an Bord ist nicht gerade Urlaub. Morgens geht es los, bis in den frühen Abend kann ein Arbeitstag auf See dauern. Jeder Tag ist durchgetaktet, selbst die Kaffeepausen. Die gibt es meistens eigentlich gar nicht. Gearbeitet wird während einer Containerschifffahrt jeden Tag, auch sonntags, 46 Stunden pro Woche ohne Wochenende. Auf der Brücke wird im 4-Stunden-Rhythmus rotiert. Sie ist, wie auch der Maschinenraum, beim Arbeiten auf See permanent besetzt.
Genau deshalb will ich nicht auf See gehen. Erstens, du kannst bei schlechtem Wetter dich nicht einfach verstecken. Und du kannst, also ganz ehrlich, du bist 24/7 mit so einer Gruppe. Junge, die müssen dich doch irgendwann richtig auf den Keks gehen. Und vor allem, du hast keine Freizeit. Du machst das ja einfach 24/7.
Und vor allem, das ist ja auch so, das sind ja teilweise, klar ist das eine Crew, ne? Aber wer weiß, wie lange die sich schon kennen überhaupt. Ne? Jeder ist unterschiedlich und man muss ja irgendwie miteinander auskommen. Und das auf engstem Raum.
Stell dir mal vor, du hast ja deinen Erzfeind, ne? Du musst einfach die nächsten 4, 5, 6 Wochen mit dem dort verbringen.
Oh Gott. Ich möchte bitte an Oberdeck arbeiten.
Ja.
Die Atmosphäre auf dem Schiff war schlecht. So auch auf der Bärbel. Heinrich habe seine Crew autoritär behandelt. Zudem sei die russische Crew auch untereinander in 2 Fraktionen zerstritten.
Ja, genau das habe ich gemeint.
Genau. Täglich morgens telefoniert Kapitän Heinrich mit seiner Ehefrau Bärbel und berichtet von den Tagesplänen. So auch am frühen Montagmorgen des 15. August 1993. Bärbel fragt, wie es ihnen geht, ob sie vorankommen, wie die Wetterlage ist und ob es Schwierigkeiten gäbe. Und Heinrich antwortet wie gewohnt, alles in Ordnung an Bord.
Mama, gibt es dort gutes Internet auf der See?
3 Knoten? nee, Funk haben die.
Ach so, ja, Funkhandys.
Also Heinrich antwortet wie gewohnt, alles in Ordnung an Bord. Bärbel legt beruhigt auf. Am nächsten Morgen, dem 16. August, ruft Bärbel ihren Mann wieder an. Doch Heinrich nimmt nicht ab. Sie macht sich Sorgen, weil das ist eigentlich absolut nicht seine Art und untypisch für ihn. Vergeblich versucht sie es weitere Male, so auch am Dienstag und am Mittwoch.
Da muss sie bestimmt so richtig Panik bekommen bei jedem Mal, bei dem die es versucht hat.
Vor allem ist es ja so, ich finde es ja so selber schrecklich, wenn man irgendwie jemanden dann, wenn man so gewohnt ist, den zu erreichen und dann erreicht
und
man ihn
nicht. Und über längere Zeit nicht
ja,
erreicht.
Und du kommst ja auch nie näher ran. Ne? Der ist ja irgendwo auf dem Wasser und du weißt nicht wo.
Und so mehrere Stunden sind schon meistens ziemlich scheiße, aber mehrere Tage.
Ja.
Ah.
Und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, da ist jetzt irgendwie ist Schnee auf einem Seminar und hat da irgendwie zu tun, sondern da ist irgendwo auf dem Meer. Ne? Am Mittwoch, dem 18. August 1993, befinden sich zwei Fischkutter, etwa 85 Seemeilen. So sind wir jetzt wieder am Anfang.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Ich habe mal geschaut, eine Seemeile ist übrigens 1852 Meter. Weil die befinden sich ja etwa 85 Seemeilen westlich der dänischen Stadt Esbjerg. Genau, und ich habe mal geschaut, Esbjerg ist mit 72.044 Einwohnern die siebtgrößte Stadt in Dänemark. Plus, dass du mal Bescheid weißt. Die Stadt liegt im Südwesten Jütlands. Esbjerg ist die einzig ökonomisch bedeutende Hafenstadt an der dänischen Nordseeküste.
Was heißt ökonomisch bedeutend?
Ökonomisch bedeutend ist also wirtschaftlich.
Ach so, ja.
Weißt du? Die kleinen Boote namens Tønnesbugt, du hast sie so cool ausgesprochen. Tønnesbugt und Nordmark. Kannst du das nochmal sagen? Irgendwie klang das bei dir cooler.
Tønnesbugt und Nordmark?
Ja.
Nordmark?
Ich finde, es klingt so ein bisschen wie als wären wir bei Ikea. Obwohl es jetzt sind ja dänische Boote, aber trotzdem.
Ikea ist eine eigene Sprache oder was?
Nee, aber na, die ganzen Namen von den ganzen Regalen, ja, die sind immer so lustig.
Das stimmt. Hä? Ich frage mich bis heute, wie die benannt haben. Ich meine, das hat ja noch nicht mal einen Sinn.
Nee, das haben sie schon ausgedacht. Manche haben da so lustige Namen wie, es gibt zum Beispiel ein Babybadetuch.
Ja.
Das heißt Stenka. Aber das riecht nicht. Es gibt auch ein Eierbecher-Set. Das heißt Kackling.
Ey, gefühlt, die machen doch so einen Wortgenerator, werfen die da an und dann würfeln die alle so zusammen.
Oder auch so Übertöpfe, die heißen Bittergurka.
Kennen Sie diese ganzen Videos, wo Leute im Namen falsch aussprechen? Vor allem Obst, wie Avocado?
Ja, das habe ich letztens gesehen.
Ganz komischer Trend gerade eben.
Das habe ich letztens, wurde mir das vorgeschlagen. Ich dachte erst, was ist denn das?
Also, die machen das mit
Absicht. Wie schneidest du ein Avocado?
Nee, und dann sind ganz komische Gründe. Also, da kommt aus dem Toaster kommen dann so Tomaten raus und so. Ganz komisch. Die machen das irgendwie mit Absicht. Und ja, keine Ahnung, was sie damit bezwecken wollen. Ich finde das seltsam.
Aber lustigerweise gibt es auch eine WC-Bürste bei Ikea, die heißt Viren.
Oh, oh. Aber das wurde doch mal bewiesen, dass Bankautomaten virenhafter sind, also dreckiger sind als Klobrillen.
Ja, aber es gibt auch eine Hut- und Schuhablage, die ist lustig. Wir gehen jetzt mal weiter zu unserer Geschichte. Jetzt sind wir bei den kleinen Booten namens Tønnesbugt und Nordmark. Die kommen nämlich aus der dänischen Hafenstadt Hirtshals.
Das ist ein lustiger Name, weil die sind ja wahrscheinlich dänisch. Auf dänisch heißt es ja bestimmt gar nichts, aber auf Deutsch Hirtshals.
Hirtshals. Wahrscheinlich hat es, wer weiß, was das für eine Bedeutung hat.
Ja.
Die dänischen Fischer an Bord wundern sich über das riesige Containerschiff, welches bei diesem ruhigen Wetter ohne ein Maschinengeräusch vor sich dahin treibt. Auf dem Bug lesen sie große Buchstaben. B-E-R-B-E-L.
Bärbel
ist führungslos, kein Mensch ist zu sehen, kein Kapitän, keine Crew. Das Geisterschiff treibt weit nördlich fernab des eigentlichen Kurses.
Ist das Schiff beladen?
Ja, es ist beladen.
Mit?
Na, mit Raps.
Ach, das ist immer noch der Tag, immer noch der Tag.
Genau.
Ach so, krass.
Genau. Die dänischen Fischerboote senden eine Meldung an die Küstenwache, die auch kurze Zeit später erscheinen. An Bord des verlassenen deutschen Küstenmotorschiffes finden sie niemanden. Doch was sie stattdessen finden, ist ein schrecklicher Anblick und wird eines der blutigsten Dramen der dänischen Kriminalgeschichte. Blut, Haut und Haare. Hier muss etwas Gewaltsames passiert sein. Hier gab es einen Kampf oder eine Auseinandersetzung, wo jemand getötet oder zumindest verletzt wurde.
Das ist so krass. Wenn ich daran denke, wenn ich ein Schiff draußen sehe, was niemanden dabei hat, als erstes dran denken, Das ist irgendwo an Hafen und wurde nicht festgebunden und ist weggeschwommen. Aber wenn man dann sowas findet, wenn man da drauf geht.
Das ist ja so riesig. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleiner, so ein Angelboot, weißt du? So ein Ruderboot, wo du mal sagst, okay, das ziehe ich jetzt mal an Land. Aber das kann ja irgendwo dagegen steuern.
Ja.
Was man außerdem findet, sind Brandspuren. Es muss ein Feuer ausgebrochen sein. Doch von der Besatzung fehlt jede Spur. Was war geschehen? Ein Unfall? War jemand an Bord gekommen und hat die Besatzung umgebracht? Selbst wenn es ein Feuer gab, es muss ja jemand gelegt haben. Und wo ist die Besatzung?
Schon eine Idee? Wenn ich mir denke, okay, da ist ein Mörder da drauf. Also, der Mörder ist vielleicht in der Crew. Wäre komisch, aber kann er sein. Der bringt dann alle um, dann ist ja immer noch der Mörder da. Also, die erste logische Erscheinung, die ich mir jetzt gebe, ist entweder, der hat die ganzen ins Wasser geworfen und ist ans Land geflüchtet, hat das Schiff dann wegtreiben lassen. Oder er ist selbst ins Wasser gesprungen.
Und gestorben?
Ja, sich selbst umgebracht.
Ach so. Hm. Na, wir sehen mal weiter. Währenddessen kommt eine Meldung herein. Etwas entfernt vom Containerschiff treiben zwei Rettungsinseln. Sie müssen zum Schiff gehören. Es gibt Hoffnung. Die eine Rettungsinsel ist leer.
Und die andere?
In der anderen findet man einen Mann unter einer Bettdecke.
Ich sag's euch, das ist der Mörder, ne?
Er hat 6 Dosen Pfirsiche und einen kleinen Vorrat an Cola bei sich.
Das Wichtigste.
Unter seinem Arm klemmt eine Tasche, an die er sich krampfhaft klammert. Na, was denkst du, was die enthält?
Eine Waffe.
Eine Waffe?
Ja.
60.000 D-Mark in bar.
Okay.
Also wir waren damals noch in D-Mark-Zeiten.
Der hat das Schiff ausgeraubt.
Und was denkst du, wer der Mann ist?
Der Räuber.
Hotzenplatz?
Ich denke, ein Crewmitglied.
Genau, es ist der 28-jährige russische Matrose Andrei Lapin. Die übrige Besatzung bleibt verschollen. Gegen seinen Willen wird Andrei Lapin nun mit einem Rettungshubschrauber zum Flughafen in Esbjerg geflogen.
Warum gegen seinen Willen?
Na, der wollte nie. Hat sich geweigert.
Ja, aber warum? So ein Vollidiot.
Tja.
Da muss wohl was vorgefallen sein.
Vielleicht waren die jetzt auch noch nie so, vielleicht hatten die jetzt auch nicht direkt einen russischen Dolmetscher da. Weißt du? Das war ja die dänische Küstenpolizei.
Ja.
Anschließend wird die MS Bärbel, wie die auch genannt wird, zum Kai im Hafen der dänischen Stadt Esbjerg geschleppt.
Zum Kai? Wer ist Kai?
Wer ist Kai? Kai ist sozusagen ein befestigtes Ufer am Hafen. Also wie eine Mauer. Das gibt immer die Kai-Mauer.
Ach so, also wie... Weißt du? Nee, keine Ahnung.
Na, sag mal zum Kai im Hafen. Also an Land. Oder ans Ufer, an eine befestigte Mauer sozusagen.
Ach so, ja.
Das ist durch eine Mauer befestigtes Ufer, meist in Häfen oder an.
Also wie nochmal extra Land, das auf dem Wasser schwimmt. Ach so, ja.
Jetzt wären wir hier Schiffsexperten. Willst du mal einen Bootsschein machen, Groß?
Nee.
Du lässt dich ansegeln.
Ja.
Der damalige Kriminalkommissar Borge Bago Hansen.
Was haben die denn da alle für Namen?
Vor allem immer die O's mit diesen durchgestrichenen. Hast du schon mal gesehen mit diesen Schrägstrich?
Ja, aber wie wird das ausgesprochen?
Vielleicht Bürge Hansen. Vielleicht mit Ö, wie Ö ausgesprochen.
Ja.
Er will den jungen Matrosen Andrei Lapin direkt empfangen, als er mit dem Helikopter ankommt und ihn sofort befragen, was passiert ist. Es könnte ja alles gewesen sein, ne? Ich meine, was kann jetzt alles in Frage kommen? Der ist jetzt als Ingenieur der Rettungsinsel mit 60.000 D-Mark.
Ich habe ja schon meine Theorie gesagt. Und der denkt sich das wahrscheinlich auch, aber der will es ja genau wissen.
Genau. Bei dem Verhör konzentrieren sich die Ermittler zunächst auf die anderen Besatzungsmitglieder der Crew und den Kapitän Um sie zu retten, sollte man eine Rettungsaktion starten. Weißt du, wenn die jetzt noch irgendwie vermisst werden und vielleicht bekommen die ein paar Hinweise raus aus dem André Lab hin. Und dann können die ja sagen, okay, wir müssen jetzt dort und dorthin fliegen oder das und das machen, um denen zu helfen.
Ja.
Doch ihnen fehlen die Hinweise, wo sie anfangen sollen.
Und der sagt ihnen nichts.
Und daher befragen sie ihn, welche Rettungsausrüstung sich auf dem Schiff befindet. Er sagt allerdings etwas ganz anderes aus. Er sagt, dass auf dem Schiff ein Feuer ausgebrochen sei. Der Kapitän und die 4 Besatzungsmitglieder seien in eine der Rettungsinseln gestiegen. Er selbst war in eine andere gesprungen. Danach seien die beiden Rettungslose auseinandergetrieben. Genau, das ist halt sozusagen seine Variante. Was den Ermittlern allerdings auffällt, ist, dass André Lapin wenig Emotionen zeigt, während er verhört wird.
Ja, wie gesagt, der ist ja mit seiner Q24-7 zusammen, wenn die auf einmal weg sind.
Er gibt wenig an Informationen über die anderen an Bord preis und ist regelrecht emotionslos auf die Tatsache hin, dass die gesamte Besatzung fehlt.
Ja.
Im Hafen von Esbjerg wird derweilen die MS Bärbel mit Hilfe von Forensikern untersucht. Es ist keine einfache Aufgabe, denn die Bärbel ist riesig und hat ja 3 Decks. Ne? Muss ja einiges absuchen und auch an Spuren sichern. Und kannst dir vorstellen, das ist jetzt nicht einfach nur mal ein Keller oder irgendwie ein Raum, sondern das ist ein komplettes Boot auf 90 Meter Länge, 3 Etagen. Hier trafen sie aber auf den kompletten Schreckensanblick der Lage. Es gibt sehr viel Blut an den Wänden und auf den Böden, sind unzählige Blutspritzer. Es sind viele Haare und Hautreste zu finden. Die Techniker finden sogar ein Stück abgerissene Kopfhaut.
Und das passiert garantiert nicht bei einem Feuer.
Nee, da reißt man sich wahrscheinlich aus Angst nie unbedingt die Kopfhaut aus. Mehrere Stellen auf dem Schiff zeigen Spuren erbitterter Kämpfe. Die Kabine des Kapitäns ist überladen und zertrümmert. Auf dem Boden liegt die leere Sparbüchse des Schiffes und an mehreren Stellen ist versucht worden, das Schiff mit Benzin zu entzünden.
Hat wohl nicht so gut funktioniert.
Ja, leere Sparbüchse, ne? So ein bisschen seltsam.
Das stimmt, also ja. Wenn da wirklich Feuer ausgebrochen ist, okay, glauben wir mal seine Geschichte. Warum sollte der das Geld mitnehmen und nicht der Kapitän?
Also warum hat er es nicht einfach gelassen und hat sich gerettet?
Ja, wirklich.
Also ja, die Frage, was ist denn wirklich geschehen? Ne? War er jetzt ein Schiffbrüchiger? War er Opfer? War er ein kaltblütiger Mörder? Also was war ja wirklich passiert? Ne?
Ja.
Er ist ja momentan der einzige Informant, Zeuge und aber gleichzeitig auch der einzige Verdächtige, den sie gerade haben. Während der Verhöre ändert er immer wieder seine Erklärung.
Bei sowas denkt mir auch immer, nee, also da kann irgendwas nicht stimmen.
Schließlich ändert er nämlich seine Erklärung wieder dahingehend, er sagt nun aus, dass an Bord eine Meuterei ausgebrochen sei. Weißt du, was eine Meuterei ist? Da gibt es ja so einen bekannten Film, Meuterei auf der Bounty. Ist das nicht Bounty? Gott, doch, ich glaube schon.
Bounty ist das zum Essen, ne?
Ich weiß, aber ich glaube schon. Lacht mich alle aus.
Was ist Meuterei?
Na, Meuterei ist im Grunde genommen, dass ja die Crew sozusagen gegen den Captain oder dass sich 2 Gruppen bilden und dass die einen sozusagen wie das Kommando übernehmen wollen.
Ja.
Ne, oder einfach nicht mehr das machen, was ihnen gesagt wird oder was sie machen sollen.
Ja.
Aber das gab es wirklich öfters. Ich habe da auch ein paar Artikel gelesen, dass es schon immer Meutereien gab. Also es gibt ja auch viele Filme darüber. Das ist halt, wie du sagst, wenn man wirklich so lange auf engstem Raum zusammenhockt, ne?
Man kann ja auch gar nicht die gleiche Meinung immer haben.
Da drehen eben manche einfach wirklich frei.
Ja.
Also er sagt nun aus, dass an Bord eine Meuterei ausgebrochen sei. Er räumt ein, 2 seiner Mannschaftskollegen in Notwehr getötet zu haben. Laut ihm kam es zwischen 2 der russischen Besatzungsmitglieder, dem Ingenieur und dem Maschinisten Michael Mikhailov und dem Matrosen Wladislav Bogdan zu einem heftigen Streit mit dem Kapitän Heinrich. Die Auseinandersetzung soll sich dann so zugespitzt haben, dass diese den Kapitän mit einer Axt in der Werkstatt getötet haben. Lapin, also der andere, der jetzt als einzigster noch da ist, bemerkt diesen Vorfall, also das sagt er aus, und nahm sich den ersten Steuermann Viktor Warenko zur Hilfe mit. Als sie die Werkstatt erreichten, sahen sie den toten Kapitän.
Ja.
Jetzt warfen sich die zwei, die den Kapitän bereits ermordet hatten, auf den Steuermann Viktor Warenko und erschlugen diesen ebenfalls. An Deck sah Andrei Lapin nun auch, dass der Schiffskoch auch nicht mehr am Leben war. Nun gab es nur noch die beiden Mörder und Andrei Lapin auf dem Schiff. Das, also wie gesagt, ist immer noch seine Aussage.
Die klingt schon ein bisschen plausibler, also immer noch ziemlich krass, aber anhand der Spuren auf dem Schiff plausibler.
Er sagt weiterhin aus, dass er sich dann bei einer Leiter versteckte und darauf wartete, dass einer nach dem anderen kam. Als der erste Mörder die Leiter runterkam, nahm er ihm die Axt ab und schlug so stark in den Schädel dieses Mannes ein, dass die Axt im Kopf stecken blieb.
Boah.
Krass, oder? Trotz mehrerer Versuche gelang es ihm nicht, die Axt aus dem Kopf des Erschlagenen zu ziehen.
Boah. Was?
Den zweiten Täter überwältigte er und tötete ihn ebenfalls mit einer Axt im Kopf. Boah. Das alles sollte laut seiner Aussage an dem Morgen geschehen sein, an dem Morgen des 15. August zwischen 8 und 8.15 Uhr, also früh, also kurz nachdem der Kapitän mit seiner Frau telefoniert hatte. Du erinnerst dich noch, ne?
Ja.
Das ist eigentlich krass, muss ich mal vorstellen.
Haben die mal die Frau befragt? Die sagt, es ist alles normal bei dem Anruf gewesen, ne?
Ja, ne, sie hat ihn dann auch nicht mehr erreicht.
Ja. Weißt du?
Andrei Lapin befürchtete nun, dass niemand seinen Erklärung glauben würde. Also warf er die 5 toten Männer über Bord, einen mit der Axt im Kopf und ein anderer hing auch an der Bordwand, weil es Probleme mit dem Seilen und dem Kran gab. Also er hat versucht, sozusagen mit dem Kran vom Schiff die über die Bordwand, also sozusagen ins Wasser zu lassen. Die Unmengen an Blut kam eben auch daher, da er diesen Schiffskran benutzt hatte, um die Leichen vom Boden des Schiffes hochzuziehen, weißt du? Und dadurch,
wirklich,
dass die so
hingen. Hol doch mal lieber Hilfe, statt die Körper da einfach ins Wasser zu schmeißen.
Und vor allem dadurch, dass die hingen, dann sind die so ausgeblutet, weißt du? Dadurch das ganze Blut auch. Und vor allem, aber vielleicht dachte er, aber das macht mir ja nie, macht ja kein logisch denkender Mensch, aber er dachte wahrscheinlich, das glaubt mir eh keiner und ich hab die jetzt alle, ich bin jetzt der Einzige, aber.
Hä?
Ja, man muss halt immer mit der Wahrheit gehen.
Was denkt der? Denkt der, der kommt jetzt ans Ufer und sagt so, ja, das ist ein Brand ausgebrochen, das glauben dem jetzt alle und dann war es das. Hä? Weißt du, wie viel Blut auf diesem Schiff ist?
Selbst wenn der abgehauen wäre, ich meine, er ist doch irgendwo registriert, dass er zu der Crew gehört. Nach der Entsorgung der Leichen spülte Andrei Lapin das Schiff so sauber wie möglich unter den gegebenen Umständen. Aber wie du schon sagst, warum war es ihm so wichtig, eigentlich die Leichen loszuwerden? Ne? Und warum hat er das Schiff sauber gemacht? Und die Schiffskasse war leer? Und woher hat er 60.000 D-Mark aus der Schiffskasse?
Ja, wirklich. Vor allem, warum ist in so einer Schiffskasse so viel Geld? Ist das normal, weil die irgendwie den Hafen bezahlen müssen, dass die dort so andocken können? Bestimmt, oder?
Nicht. Kann sein, ne? Ich weiß noch nie, ob das aus der Schiffskasse war, direkt.
Ach so, ja.
Aber kann ja sein. Vielleicht hat er auch, ich meine, die haben bestimmt eine Strecke schon getätigt, dann sind die ja wieder zurückgefahren. Vielleicht haben die einen was schon hintransportiert, dafür Geld bekommen. Und dann kamen die wieder zurück, weißt du? Die sind ja von London aus nach Rostock, die sind wahrscheinlich in vielleicht Rostock losgefahren, haben schon was anderes hintransportiert.
Haben dann einen Raps einkassiert und sind dann weitergefahren.
Stell dir mal vor, und heutzutage Sonnenblumenöl. Bei den Preisen. Warte mal, wie kriege ich denn das hier eigentlich runter? So. Ein Monat später, ach so, warte mal. Er sagt außerdem auch noch aus, dass er Eisenstücke an die Leichen band, damit sie zu Boden sinken konnten. Aber das
Was macht
bloß
man sich
auch
denn
noch,
für eine Mühe?
Aber das habe ich erst gesagt nur in einem Artikel gelesen, ob das jetzt wirklich so stimmt. Also es wurden auch nicht sofort weitere Besatzungsmitglieder gefunden. Einen Monat später wurde dann nämlich die Leiche von dem Kapitän erst gefunden in einem Fischernetz in der Nordsee.
Mhm. Oh nee. Stell dir vor, du bist jetzt zu Fischer und suchst dann so nach Fischen. Und dann merkst du, dass da was reingekommen ist. Und dann zieht er einfach eine Leiche raus.
Und dadurch, dass der hat ja auch nicht gestanden, weißt du, den Kapitän oder die Crew getötet zu haben. Also es war ja Notwehr, hat er ja gesagt. Also dadurch konnte man auch irgendwie bestimmte Sachen auch gar nicht verwenden, weißt du. Dadurch, dass ja die Morde oder vielleicht nicht, wie man es nennen soll, Notwehrtötungen, ja, was er sagt, in internationalen Gewässern stattfand.
Ach stimmt, da gab es doch so komische Regeln oder gar keine Regeln so richtig.
Also auch, wo eben der Prozess stattfinden kann, weißt du? Der eigentliche Prozess konnte sozusagen also entweder in Deutschland stattfinden, wo ja der Kapitän hingehörte. Ne?
Und oder in Dänemark.
Nee, oder in Russland, wo Lapin herkam.
Ach so, ja.
Genau. Er wurde dann im Dezember 1993 an die deutschen Behörden abgeschoben. Aber er weigerte sich ja am Anfang konsequent mit der deutschen Polizei zu sprechen. Bis ihm dann der Prozess
in Russland gemacht wurde?
Nee, in Osnabrück in Deutschland gemacht wurde.
Ach so.
Da kam es auch manchmal während des Prozesses bei der Vernehmung zu teils tragischen Situationen, weil er sagte unter anderem, dass er, nachdem er die Leichen über Bord geworfen hatte, versucht habe, die MS Bärbel in der Nordsee zu navigieren.
Mhm.
Also er sagt aus, aber ich konnte es nicht wirklich herausfinden. Ich war auch sehr müde. Also nahm ich einen Wecker und steckte ihn in meinen Hut. Dann saß ich im Steuerhaus und schlief. Als ich erwachte, korrigierte ich das Schiff. Also ein bisschen, er hat wirklich seltsame Sachen gesagt.
Hä? Warum stellst du den Wecker nicht einfach auf den Tisch? Warum steckst du den in deinen Hut? Unbequem.
Die Anklage lautete letztendlich, also sie haben ihm sozusagen zur Last gelegt, am 15. August 1993 vor der dänischen Küste den deutschen Kapitän und die vier aus Russland stammenden Besatzungsmitglieder aus Habgier ermordet zu haben, ihre Barmittel und Wertgegenstände an sich genommen und anschließend versucht zu haben, das Schiff in Brand zu setzen. Dann hatte er aber sich darauf berufen, nachdem es eben zu einem Streit kam zwischen der Mannschaft und dem Kapitän, dass eben der Ingenieur und der Matrose den Kapitän im Streit getötet hätten. Anschließend auch die zu Hilfe eilenden Besatzungsmitglieder, was ich ja schon erzählt hatte oder was er eben ja gesagt hatte, ne?
Ja, also seine Geschichte.
Und dass er sich erst versteckt hatte und die dann eben in Notwehr, um sich sozusagen vor ihnen zu verteidigen, getötet hat. Am 21. Dezember 1994 wurde immer noch kein Urteil gesprochen, da Mitte April 1994 vor der schwedischen Küste eine weitere Leiche eingeschwemmt wurde. Es handelt sich dabei möglicherweise um den Ingenieur der Bärbel, den Mikhail Mikhalov.
Der also der Mörder, einer der Mörder des Kapitäns sein soll, ne?
War das einer von denen?
Ja.
Oder war das der, der dem geholfen hatte? Nee, der Steuermann hat ihm geholfen, ne?
Genau. Ja.
Was du dir merkst.
Ich habe nur den Ingenieur gemerkt, weil ich mich vor uns gefragt habe, ob es auf einem Schiff einen Ingenieur gibt.
Erinnert der, wenn der Motor kaputt ist und so, weißt du?
Ach so, ich dachte, Ingenieure machen so Häuser, also die skizzieren die Häuser so.
Das ist auch Bauingenieur. Gibt es ja verschiedene, weißt du?
Ach so, ja.
Gibt auch Schiffsingenieure, muss ja auch jemand bauen. Ob es jetzt ein Haus ist oder ein Schiff, ist ja alles eins. Oder eine Hütte. Die Ermittler erhofften sich nun neue Erkenntnisse zu den Mordfällen. Nachdem nur eine halbe Stunde vor der geplanten Urteilsverkündung ein Telefax, da haben wir es wieder.
Ein Telefax, also ein Zwischending zwischen Telefonieren und Faxen.
Ja, es ist ein Fax letztendlich, wird auch Telefax genannt.
Ach so.
Es kam eben ein Fax vom Bundeskriminalamt, beschloss das Osnabrücker Landgericht den Prozess am 28. Dezember 1994 fortzusetzen. Das Urteil wurde dann letztendlich am 4. Februar 1995 gefällt.
Oh, das interessiert mich jetzt.
Und zwar wurde gesagt, im Bärbel-Mordprozess verurteilt das Landgericht Osnabrück den russischen Matrosen Andrei Lapin wegen Brandstiftung zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung.
Was?
Von der Anklage wegen fünffachen Mordes wurde er am 3. Februar 1995 freigesprochen.
Boah, krass, ein Jahr auf Bewährung. Das ist nix.
Wegen Brandstiftung nur.
Ja. Aber wenn die seine Geschichte jetzt geglaubt haben, dann hat er ja immer noch zwei Menschen umgebracht. Aus Notwehr, aber er hat sie umgebracht.
Und es gab dann auch noch einen Beschluss vom Bundesgerichtshof vom 17. Juli 1996. Und zwar lautete die Meldung, das Verfahren wegen fünffachen Mordes auf dem Küstenmotorschiff Bärbel rechtskräftig abgeschlossen. Das Landgericht Osnabrück hat den Angeklagten Andrei Lapin mit Urteil vom 3. Februar 1995 vom Vorwurf des Mordes an der Besatzung des Küstenmotorschiffes Bärbel freigesprochen. Jedoch wegen versuchter Inbrandsetzung des Schiffes zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt worden ist, verurteilt. Der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision der als Nebenkläger zugelassenen Angehörigen der getöteten Besatzungsmitglieder, die sich gegen den Freispruch vom Vorwurf des fünffachen Mordes wenden, ebenso verworfen wie das Rechtsmittel des Angeklagten Lapin, mit der seine Verurteilung wegen versuchter Brandstiftung beanstandet. Die Überprüfung des angefochtenen Urteils aufgrund der Revisionsrechtfertigung hat weder Verfahrensmängel noch Fehler des sachlichen Rechts ergeben. Hat es überhaupt jemand verstanden?
Ja.
Gut.
Was mich jetzt auch noch interessiert, er kann ja nicht nochmal angeklagt werden deswegen, ne?
Nee.
Krass, ist dann immer, das war's dann, ne? Das genau. War's dann, der ist jetzt einfach frei.
Wie genau dann die Situation eskaliert ist auf der Bärbel, weiß wohl niemand. Vielleicht noch nicht einmal Lapin selbst. Laut seinen Aussagen von damals haben eben zwei dieser Besatzungsmitglieder gemeutert, weißt du? Mit einem Beil hat er eben erst, hätten sie zunächst den Kapitän und dann die zwei weiteren Matrosen getötet. Und als sie schließlich hinter ihm waren, konnte er sie nur noch nacheinander überwältigen und erschlagen, um sich zu verteidigen. Da sowohl das Schiff als auch der Kapitän deutsche Herkunft waren, wurde er ja dann dem deutschen Rechtssystem zur Strafverfolgung übergeben. Allerdings trotz intensiver Bemühungen, seine Schuld als Mörder nachzuweisen, gelang es weder der dänischen Polizei noch dem deutschen Gericht, seine Geschichten und seine Erzählungen zu widerlegen. Ihnen fehlten einfach die Beweise.
Es ist schwierig auf so einem Schiff, ne? Es sind keine Zeugen da, es gibt keine Überwachungsvideos, es gibt einfach nichts. Es gibt diese Leute dort auf dem Schiff und dann gibt es da nichts.
Genau, die haben ja trotzdem umfangreiche Beweisaufnahmen da getätigt, ne? Und haben da irgendwie 30 Hauptverhandlungstage gehabt, um irgendwie zu dem Ergebnis zu gelangen, dass man einfach den Tathergang, ne, zu dem Tod, also die ganze Tat, man konnte die eben wirklich nicht sicher aufklären. Das ließ sich einfach nicht aufklären.
Und zum Schluss wurde eben zugunsten des Angeklagten entschieden, ne?
Naja, und trotz der gegen ihn sprechenden Verdachtsmomente, aber es sind halt nur Verdachtsmomente und bestimmte Beweisanzeichen, man konnte es aber nicht widerlegen, weißt du? Lapin selbst sagt vor dem Gericht aus, meine Kenntnisse über die Schlacht bei den Thermophilen habe mir geholfen. Was auch immer das ist.
Okay.
Beim psychiatrischen Gutachter habe er Tolstoi und Tschechow zitiert. Nee, das sind russische Schriftsteller. Also Tolstoi, ne, müsst ihr kennen. Papa hat ganz viele Bücher. Und zwar Krieg und Frieden oder Anna Karenina. Das ist ein ganz großer russischer Schriftsteller. Die Schlacht bei den Thermophylen fand zu Beginn des Zweiten Perserkrieges im Spätsommer 480 vor Christi statt. Ich glaube, der war sehr belesen. Der Andrei Lapin.
Der hat über diesen Krieg geschrieben oder was?
Na, der hat einfach viel gelesen und dadurch wusste der eigentlich auch viel, weißt du?
Ja.
Und der war eben offensichtlich nicht nur gebildet, sondern auch außerordentlich
intelligent.
Die sagen auch aus, dass er außerordentlich intelligent und beherrscht war. Er hatte sozusagen die absolute Kontrolle über sich selbst. Also er hatte auch so kaum Emotionen gezeigt. Also der konnte aber sich total kontrollieren, weißt du? Der wollte zum Beispiel auch für sich selber sprechen, ne? Statt dass seine Anwälte für ihn sprachen.
Ja.
So hat zum Beispiel einer seiner Anwälte gesagt, seit Lapin heißt es, der Angeklagte hat nicht das letzte, sondern er hat das längste Wort. Der hat sogar 3 Stunden vor dem Gericht, vor der Urteilsverkündung erklärt, also 3 Stunden hat er erklärt, ne?
Hm.
Und hat sich nochmal erklärt und nochmal einmal zu allen Vorwürfen Stellung genommen, einfach mal 3 Stunden lang.
Ja, kann man machen, ne?
Er sagt auch aus, das Geld habe er den Familien der Opfer übergeben wollen. Ne, diese 60.000 D-Mark.
Ja, na klar.
Die Leichen über Bord geworfen und dann einen Brand gelegt.
Ich habe gehört, dass mal ein letztes Wort 5 Tage gedauert hat.
Okay, der Angeklagte und Beschuldigte hat das letzte Wort. Krass, 5 Tage.
Also kein ein Wort, sondern halt eine Aussage.
Mhm. Oh Gott.
Und ich denke mal, dass es dann ohne so richtig viel damit zu tun hat, dass der irgendwie... ja, reden wollte, sondern einfach, weil er die so richtig nerven wollte. So richtig einfach alles rauszögern.
Na, vor allem, die hätten ihre Meinung ja eh nicht mehr geändert, weil das Urteil ja schon gefällt war.
Ja, deswegen.
Die restlichen Besatzungsmitglieder wurden übrigens nicht mehr gefunden. Also die wurden nie gefunden, ja. Die Leichen. Also nur von dem Kapitän und von dem Ingenieur.
Ja.
André Lapin arbeitet heute als Rettungstaucher übrigens. Und lebt mit seiner Frau und 2 Kindern in Kaliningrad.
Welch Ironie. Vielleicht findet er ja die anderen Leichen nochmal.
In Kaliningrad natürlich. Nicht in Kaliningrad. Kaliningrad. In Kaliningrad. Irgendwie ja, genau. Irgendwie ist ja auch etwas verrückt, ne? Dass er als Rettungstaucher arbeitet.
Ja, wirklich. Und einfach schon Leute umgebracht hat.
Ja, und weil er ist ja letztendlich dort, um anderen zu helfen, weißt du? Wo auch was Ernstes auf See passiert ist.
Ja, wirklich. Also wirklich. Oh, nee.
Er sagt auch später aus, dass er das selbst so sieht, aber das Leben wollte, dass er weiter auf See arbeitete.
Ja, das Leben wollte das so, ne?
2018 sagt er in einem Interview mit einer dänischen Zeitung, mir tun die Familien derjenigen leid, die ich getötet habe. Aber ich bereue es auch nicht. Denn wenn ich die beiden nicht getötet hätte, würde ich heute nicht hier sitzen.
Was ist eigentlich aus der Bärbel geworden?
Aus der Ehefrau oder aus dem Schiff?
Aus beiden. Nee, Spaß, aus dem Schiff.
Na, die ist nach einigen Umbenennungen und Eigentümerwechseln als MS Statum unterwegs. Also die hat einen neuen Schiffsnamen bekommen und...
Auf der will ich nicht mehr sein.
Aber sie ist ja kein Kreuzfahrtschiff.
Ja.
Das Thema sorgte übrigens für Aufsehen.
Das glaube ich.
Es gab nämlich... Ein Roman dazu, das Buch habe ich mir übrigens auch besorgt, das Axtschiff. Und das nimmt die wahre Begebenheit als Grundlage für ein...
Hast du das gelesen?
Na, so zum Teil, ich habe es wirklich quer gelesen.
Krass, cool.
Also war wirklich...
Ist das eine Geschichte dazu nacherzählt oder ist das die richtige Fakten?
Na, die nehmen sozusagen die wahre Begebenheit als Grundlage für einen Spionage-Thriller, also... Schon, das ist eine Ermittlerin.
Eher eine Geschichte dazu, oder?
Ja, ein Roman, ne? Genau. Ja. Aber der Fall ist wirklich passiert und die sind auf dem Schiff und untersuchen das. Und es gibt diesen Verdächtigen und sie versucht eben zu beweisen, dass er es war, weißt du? Weil der eben so...
Und er bekommt und sie bekommt es in dem Buch nicht hin, oder was?
Ich habe das Ende noch nicht gelesen.
Wir wollen ja auch nicht spoilern.
Ne. Und sogar der deutsche Regisseur Detlef Buck hatte zwischenzeitlich überlegt, das Thema zu verfilmen.
Oh, und hat er sich doch dagegen entschieden.
Genau. So, das war mein Fall. Wir können uns jetzt noch ein bisschen über Meuterei unterhalten. Das ist übrigens die Bounty. Mhm. Doch, Meuterei auf der Bounty, die ist wirklich Bounty.
Was ist denn deine Theorie?
Meine Theorie?
Ja.
Ehrlich gesagt, aber ich bin da auch ein bisschen naiv, ich glaube dem...
Ja,
Aber natürlich
ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, es war so, Aber...
Mit dem Geld, das war schon irgendwie ein bisschen mies.
Ich glaube, dass der andere Absichten hatte. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich auch selbst gegen den Kapitän gewandt hat. Und das dann nur so aussehen lassen hat, als ob eben...
Aber da musste schon, so wie die sagen, musste schon echt kontrolliert sein, ne? Um das wirklich so darzulegen.
Auf jeden Fall.
Aber ich hatte dann eben ja dieses Interview gelesen über ihn. Und der soll ja auch irgendwie so ein Maler sein. Der soll ja auch Haufen Bilder malen, so nebenbei. Und ich meine, er hat 2 Kinder und ich bin auch ein bisschen gutgläubig. Also ich glaube ihm letztendlich, aber natürlich kann man ihn nachvollziehen, warum hat er keinen Hilferuf losgelassen, warum hat er die Leichen verschwinden lassen. Also ich meine, was hat er nie weitergedacht? Ich meine, das Boot wird doch irgendwann gefunden.
Ach, diese Menschen, die versteht man eh nicht so ganz. Aber ja, ich finde die gar nicht unplausibel, die Geschichte, ja.
Gut, er war gerade mal 28 Jahre alt, er war ein Russe, ne? Es war jetzt nicht sein Land, war keines seiner Länder, ne? Wenn er einfach verschwunden wäre, alle anderen waren ja auch verschwunden, weißt du, die Leichen waren ja nicht da.
Stimmt.
Er hätte ja auch im Grunde genommen alles
ja,
tot.
Aber zu diesem Zeitpunkt hatte der keine Familie, ne?
Nee, der hatte eben noch keine Familie, nee. War ja gerade mal 28.
Stimmt, dann ist es gar nicht mal so eine schlechte Geschichte, wie das passiert sein könnte. Oder was er vorgehabt hat, besser gesagt. Der kann sich einfach an dem Geld absetzen.
Ich fand irgendwie die Dosen Pfirsiche witzig. Ich esse nachts manchmal auch gerne mal eine Pfirsichdose.
Haben wir Pfirsichdosen?
Ja. Oh, das liebe ich ja. Also ich habe schon lange keine gegessen, aber früher habe ich öfters mal, wenn man so einen wahnsinnigen Durst hat oder irgendwie so warm und für irgendwas Frisches und was Süßes.
Muss ich auch mal probieren, ich habe es noch nie probiert.
Oh, Pfirsich ist so ein halber Pfirsich. Ist schon lecker.
Muss ich mal probieren.
Freust du dich eigentlich schon auf Italien?
Oh, auf jeden Fall, es wird richtig cool.
Ich auch. Willst du noch was an die junge Gemeinde sagen? Hat deine Klasse eigentlich was gesagt? Was hast du eigentlich bekommen auf deinen Vortrag?
Ich habe eine 1 Minus bekommen.
What?
Ich weiß nicht.
Minus ist doch übelst mega.
Ich finde es auch mega, aber ich weiß nicht, was dieses Minus hat. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Vielleicht, weil der Fall nie gelöst war.
Keine Ahnung.
Warum ist das ein Cold Case?
Soll ich dir was sagen?
Was denn?
Also hätte ich das gewusst, hätte ich mir nochmal überlegt, ob ich den Fall mache. Weil einer aus meiner Klasse hat einen Vortrag über ein Videospiel gemacht, was ab 16 ist, was aber wirklich nicht schlimm aussah, wirklich nicht. Also das war so ein, naja, wo man halt einen eigenen Charakter hat und das ging so ein bisschen um Zeitreisen irgendwie. Und jetzt muss die, weil das ab 16 war, einen Vortrag über FSK machen.
Echt?
Ja.
Oh Gott. Das ist ja hart.
Ja, haben wir alle auch gesagt. Wir verstehen es auch alle nicht.
Ich meine, True Crime ist ja nur P, keine Ahnung.
Hat kein FSK, aber
P30.
Ja. Ü30.
Nee, aber es hat ja schon mal jemand gefragt, wie, es ist ja nun ein Thema. Ich meine, du bist 13 Jahre alt. Gruselt sich das manchmal?
Nein. Also, ich finde das schon gruselig, klar. Aber ich finde Sachen gruseliger. Naja, wie sagt man das? Ich finde, das ist kein Gruselthema. Also, wenn es jetzt in einem Horrorfilm wäre, alles gruselig, dann wäre es zu 100% ein Horrorthema. Aber wenn man das so mit Fakten darlegt und das so erzählt, die Geschichte, dann ist das kein Horrorthema für mich.
Ja. Sonst ist einfach wie aus einem Zeitungsartikel.
Genau.
Es ist ein Bericht.
Ja.
Ja. Ah, krass, hätte ich gar nicht gewusst, dass sie das...
Nee, das hat die Schulleitung so entschieden.
Die Schulleitung?
Wurde anscheinend an die Schulleitung weitergegeben.
Oh Gott, das arme Mädel.
Ja.
Also ich finde, es muss dann mindestens eine 1 plus werden. Ich meine, es sind 2 Vorträge.
Die kann gar keine Note mehr drauf bekommen, ist ja Schnuppenschluss.
Oh Gott, auch noch?
Hm.
Also hat sie auf den Vortrag auch gar keine Note bekommen?
Doch, bestimmt hat die da eine Note drauf bekommen.
Fandest du ihn interessant?
Ja, ich fand es sehr cool.
So. Ich finde, wenn wir im Urlaub sind und vielleicht auch alle anderen im Urlaub sind oder auch die, die nicht im Urlaub sind, das ist doch um Zeit, mal ein bisschen uns noch ein paar Sterne zu geben.
Ja,
auf oder so ein paar Spotify Bewertungen.
Oder auf Apple Podcast oder Podity. Da könnt ihr uns gerne mal bewerten mit einem kleinen Feedback. Bei Spotify geht das nicht, aber bei den anderen vielleicht.
Das bei Spotify kannst du genau, da kannst du noch ein paar Sterne geben.
Genau, Sterne sind auch okay.
Und wir sind schon immer bei 35, glaube ich.
Ja.
35 Bewertungen ist ziemlich cool.
Ja, auf jeden Fall. Und ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Wie heißen wir da?
Mord auf 60 mit ae.podcast.
Genau. Und auch gerne eine Nachricht schreiben.
Ja, wir antworten immer. Wir antworten eigentlich auf alles. Vielleicht, Ros, haben wir ja im Urlaub Zeit, die auch endlich mal...
Das kommt ziemlich dumm rüber, dass wir das seit der dritten Folge sagen und wir sind schon bei der 12. so gefühlt.
Aber da seht ihr mal, wie wir zu tun haben.
Ja, wir haben richtig viel zu tun. Okay, nicht Spaß, wir haben wirklich viel zu tun. Also es ist ein bisschen anstrengend.
Wir müssen hier Sommerfeste planen für die Schule. Wer kennt das nicht, ne? Wer hat Kinder, muss für die Schule irgendwie... Oh,
wir bringen Tomate-Mozzarella-Sticks mit.
Oh Gott. Yay. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach hinschreibe, okay, ich bringe eine Küchenrolle mit. Küchenrolle und Alufolie, obwohl Alufolie ist ja gerade auch nicht mehr so angesagt.
Ja.
Sollte man nie machen. Also Küchenrolle hätte ich gerne mitgebracht und vielleicht ein Stück Butter.
Also Papa hat letztes Mal Milch und Würstchen mitgebracht, ne? Ist er auch nur kurz vorher einkaufen gegangen?
Ich dachte einfach, ich nehme was, was du cool findest.
Ja, finde ich deswegen super.
Und Chips stand ja schon da.
Ja, kannst du auch immer mitbringen, Chips.
Also gebt uns ein paar Urlaubssterne und wir hören uns dann, denke ich mal, wann sind die Ferien zu Ende? August?
Ja.
Ich glaube, August. Ansonsten, ihr könnt ja auch ein paar Ideen uns noch schicken, so an Geschichten, was ihr hören wollt. Ansonsten weiß ich schon, was ich als nächstes mache. Aber du bist als nächstes dran.
Ja.
Du hast ja Urlaub, du kannst ja auch dir was überlegen in den 6 Wochen Sommerferien.
Da überlege ich mir was richtig Cooles. Okay.
So, na dann, habt eine schöne Zeit und
schöne Ferien.
Macht's gut.
Ich hoffe, ihr hattet keinen Spaß, denn es ging um Mord und Totschlag. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Arrivederci.